Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, stellen wir uns Folgendes vor. Eines Morgens wachen wir auf und über die Nachrichtenticker dieser Welt geht die Sensationsmitteilung: Forscher enträtseln das Geheimnis des Lebens. Der Tod ist überwunden. Rettung in jedem Stadium möglich. Was würden wir machen? Was würden wir empfinden? Stellen wir uns vor, es würde stimmen und es wäre keine Ente. Die Menschen rund um den Globus wären aus dem Häuschen. Man würde das feiern als das Ende eines großen Krieges. Aber diese Nachricht existiert bereits. Sie ist schon da. In einer bestimmten Form. Und das ist unser Predigtext heute. Titus Kapitel 2, Vers 11. Titus Kapitel 2, Vers 11. Und dort heißt es, und ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen, das ist eine gute Gewohnheit für uns. Titus 2, Vers 11, ich lese nach der revidierten Luther-Übersetzung. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. In manchen Übersetzungen heißt dieser Text, denn es ist erschienen die rettende Gnade Gottes allen Menschen. Wenn Forscher das Geheimnis des Lebens enträtseln würden in der Weise, dass es Mittel gäbe, allen Tod, aller Krankheit zu überwinden, würde das seinen Preis haben. Vielleicht wäre das nur für bestimmte Menschen zugänglich. Aber hier steht, es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes, die rettende Gnade Gottes allen Menschen. Ein Angebot für alle. Es ist die endgültige Überwindung des Todes. Es ist eine Rettung für jeden Menschen, für jeden zugänglich, nicht mit Geld zu bezahlen. Aber wo bleiben die Schlagzeilen? Wo bleiben die Freudentänze? Wo bleibt die Begeisterung? Wo bleibt unsere Freude darüber, die wir nicht verschweigen können? Rettung für alle Menschen, für immer, endgültig. Jeder von uns hat in seinem Leben manche Beulen abbekommen. Verluste, Schmerzen, Narben in der Seele, Enttäuschungen. Ja, wir können lächeln. Wir haben es gelernt. Aber wie sieht es in unserer Seele aus? Will es nicht aufhören, weh zu tun? Wir leben weiter und wir leben weiter und wir hoffen, dass es einmal weniger weh tut und es tut weiter weh und es schmerzt weiter. Rettende Gnade, heilende Gnade, ist das wirkliche Antwort Gottes auf all diese Not dieser Welt? Dieser Begriff Gnade ist ein zentraler Begriff des Neuen Testamentes, überhaupt der ganzen Bibel. Allein im Neuen Testament kommt dieser Begriff 155 Mal vor, davon 100 Mal bei dem Apostel Paulus. Wir stellen Folgendes fest, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Gnade geschieht nur dort, wo Werke mangeln. Gnade ist das Gegenteil von Lohn. Setzt immer Bedürftigkeit voraus. Gnade ist etwas, worüber wir nie selber verfügen können, sondern etwas, worauf wir angewiesen sind. Ich möchte gerne zu diesem Titus-Text noch einen zweiten Text lesen mit euch aus dem Römerbrief, aus dem 5. Kapitel, dort Vers 20, Römer 5, Vers 20. Ein weiterer Gedanke zu dieser rettenden Gnade. Da heißt es auch, da geht es auch um die Gnade Gottes, um die rettende Gnade Gottes. Und im Vers 20 heißt es mittendrin in dieser Abhandlung: Das Gesetz aber ist dazwischen hineingekommen, damit die Sünde mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade noch viel mächtiger geworden. Erste Aussage: Die rettende Gnade Gottes ist erschienen allen Menschen. Zweite Aussage: Diese rettende Gnade Gottes ist mächtiger als die Sünde. Glaubst du das? Glauben wir das wirklich? Wir glauben an die Übermacht der Gewalt. Wenn wir nach Syrien schauen und in den Irak oder wohin auch immer, wo Spannungsfelder da sind und kriegerische Auseinandersetzungen und grausame Bilder uns verfolgen, da wissen wir, diejenigen, die die besseren Waffen haben, die die Übermacht haben, sie bestimmen. Wir glauben an die Übermacht der Gewalt. Die ganze Welt ist aufgeteilt in Interessengebiete zwischen den Mächten dieser Welt. Ja, wir glauben auch an die Übermacht des Geldes. Und wir starren jeden Tag auf den DAX. Und wir schauen, wie diese Linie verläuft. Und wir wissen, davon hängt auch ab, ob wir einen Arbeitsplatz haben und vieles andere. Wir glauben an die Übermacht der Bildung. Und wir leben in einem Land, in dem Menschen, die hohe Bildung haben, immer einen Vorsprung haben. Und wisst ihr was? Wir glauben auch an eine Übermacht. Ich traue mich kaum, das auszusprechen, aber ich sag's euch. Wir glauben auch an die Übermacht der Sünde. Und wir glauben deshalb an die Übermacht der Sünde, weil sie uns so oft überwunden hat. Weil wir so oft uns etwas vorgenommen haben, dass wir das nicht mehr tun. Unser Verstand hat es uns klar gemacht. Mit unserem Herzen waren wir dabei. Unser Entschluss stand fest. Und dann taten wir es wieder und wieder und wieder. Obwohl wir dadurch Menschen verletzen, obwohl wir uns dadurch selbst zerstören, obwohl wir dadurch Gott ins Gesicht schlagen. Aber glauben wir an die Übermacht der Gnade? Glauben wir wirklich an das, was hier steht im Titusbrief, dass diese rettende Gnade die Antwort Gottes ist auf Tod und Hölle? Und dass diese Gnade mächtiger ist als die Macht der Sünde, auch in meinem Leben? Ich möchte in diesen Minuten mit euch über vier Zeiten oder vier Aspekte der rettenden Gnade Gottes nachdenken. Und ich nenne die Überschriften: die verborgene oder geheime Gnade, die offenbarte Gnade, die erziehende Gnade und die vollendende Gnade. Wenn jemand uns die Frage stellen würde, seit wann wir Menschen eigentlich mit der Gnade überhaupt rechnen können oder sie brauchen, dann könnten wir sehr schnell als Bibelkenner die Antwort geben, die vorschnelle Antwort geben: seit dem Sündenfall. Denn vorher brauchten wir ja keine Gnade, weil wir keine Sünder waren. Aber die Antwort würde nicht stimmen. Denn die Bibel sagt ganz deutlich, dass die rettende Gnade Gottes viel, viel, viel älter ist als der Sündenfall. Im Neuen Testament gibt es eine ganze Reihe von Texten, die ich nicht lese jetzt, der Zeit halber, die ich euch aber kurz nenne. Da ist die Rede von der Hoffnung, die Gott verheißen hat vor den Zeiten der Welt, in Titus 1, Vers 2 und 3. Oder in Römer 16 steht, die Predigt von Christus, durch die das Geheimnis offenbart ist, das seit ewigen Zeiten verschwiegen war. Das Neue Testament spricht von einem Geheimnis Gottes, das auch die Engel, die himmlischen Wesen, nicht verstehen konnten. Oder im Epheserbrief 1, Kapitel 1 und 3, da heißt es, das Geheimnis seines Willens, sein Ratschluss, der geheime Ratschluss, der von Ewigkeit her verborgen war, in ihm. Kolosser 1, das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern. Nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich könnte weitere Texte euch erwähnen, die alle einen Gegenstand haben. Gott hat ein Geheimnis. Dieses Geheimnis ist verschwiegen und bewahrt von ihm vor der Zeit der Welt. Gott hat in seiner Weisheit schon bevor es die Sünde gegeben hat, an die Möglichkeit gedacht, dass es einen Bruch geben wird, und er hat sich darauf vorbereitet. Die Gnade Gottes ist nicht eine hektische Reaktion Gottes auf unser Versagen, sondern es ist Gottes Geheimnis, das offenbart wird in Jesus Christus. Das, was der Prophet Jesaja vorausgesagt hat. Ein Kind ist uns geboren und er heißt der Ewigkeiten Vater und starker Gott. Was für ein Widerspruch scheinbar. Das löst sich auf in der Geburt Jesu Christi, der zweiten Person der Gottheit. Ich habe euch vorhin die Frage gestellt, glauben wir wirklich an die Übermacht der Gnade? Und wenn wir auf uns schauen und auf unsere Erfahrungen, dann bekommen wir Zweifel. Aus besagten Gründen. Wenn wir aber die Gnade nicht als Vokabel betrachten und nicht als theologisches Konzept, sondern als Person, dieses Geheimnis Gottes, das offenbart wurde, ist Christus selbst. Und wenn wir statt Gnade das Wort Christus einsetzen und ich die Frage stelle, glauben wir an die Übermacht Christi, glauben wir, dass er mächtiger ist als die Macht der Sünde, dann ist die Frage nicht schwer zu beantworten. Denn er hat es bewiesen. Er hat die Sünde überwunden. Er hat den Tod überwunden. Er ist auferstanden. Der Teufel konnte ihn nicht besiegen, ihn nicht in der Wüste, nicht im Garten Gethsemane, nicht am Kreuz. Deshalb versteht Gott auch unsere Skepsis. Und Christus ist die Antwort Gottes auf all unsere Not. Aber damit wir das begreifen können, wir verwenden dieses Wort Gnade so oft und es besteht die Gefahr, dass wir es missverstehen, nicht begreifen oder annehmen, dass wir es verstehen, ohne dass wir darüber tief nachdenken. Es war vor einigen Jahren. Ein Flugzeug startete in Karachi, in der Hauptstadt von Pakistan, mit dem Ziel Kathmandu. Dieses Flugzeug mit seinen 167 Passagieren kam in Kathmandu nie an. Unterwegs ist es abgestürzt und alle Passagiere und alle Insassen an Bord waren tot. Aber das ist keine große Nachricht, denn so etwas passiert immer wieder. Das Besondere an dieser Geschichte ist, dass in der Passagierliste dieser Maschine 13 weitere Namen waren, aber die Leute waren nicht an Bord. 12 von ihnen saßen in einer Maschine in Frankfurt am Main. Und sie sollten von dort nach Karachi starten und dort den Anschlussflug von Karachi nach Kathmandu mit erwischen. Aber die Maschine hatte technische Probleme in Frankfurt und startete erst mit 4 Stunden Verzögerung. Und in diesem Flugzeug saßen 12 Personen voller Zorn, voller Ärger, voller Aggressionen. Denn sie wussten, sie haben 2 Tage verloren. Sie werden in Karachi 2 Tage warten müssen, bis der Anschlussflug nach Kathmandu wieder da ist. Aber als sie in Karachi landeten, flimmerten schon die ersten Bilder rein von der Unglücksmaschine. Und als ihnen bewusst wurde, was geschehen ist, verflog jeder Ärger und jeder Zorn. Da war nichts mehr davon übrig. Sie waren erschüttert. Sie waren zutiefst bewegt. Ja, es gab noch ein 13. Passagier, einen Japaner, der so schon in der Unglücksmaschine saß. Und die Behörden kamen rein und aus unerklärten Gründen holten sie ihn raus und sagten, seine Papiere seien nicht in Ordnung. Und dieser Mann wurde vor laufenden Kameras gefragt und er weinte. Er hat die Fassung verloren. Und er sagte, wieso ich? Wieso bin ich nicht in diesen rauchenden Trümmern auch dabei? Wieso bin ich davongekommen? Wieso sind die anderen 167 Leute nicht davongekommen? Das ist Gnade. Gnade ist, wenn etwas in deinem Leben geschieht, was du nicht verdient hast. Gnade ist, wenn du etwas geschieht, womit du gar nicht gerechnet hast. Wenn eine Macht von außerhalb in dein Leben eingreift. Wenn etwas geschieht, was du nicht selber eingeplant hast. Du hast es dir ganz anders vorgenommen. Aber da meldet sich eine Macht außerhalb von dir, greift ein und mit dir geschieht etwas Gewaltiges. Du hast es nicht verdient. Du kannst es nicht einfordern. Du kannst auch nicht behaupten, ich bin besser als die anderen. Es ist geschehen. Dieses Thema war das zentrale Thema Jesu auch. In seinen Gleichnissen, in seinen Predigten, in seinen Wundern, in allem, was er tat, wollte er immer wieder eines. Und das war seine Sehnsucht, dass wir Menschen begreifen, was diese rettende Gnade ist. Das ist sein Wunsch auch heute. Und meine Lieblingsgeschichte im Neuen Testament, die Lieblingsgeschichte, die Jesus erzählt hat, ist für mich die Geschichte vom verlorenen Sohn. Besser gesagt, von den verlorenen Söhnen. Da ist dieser jüngere Sohn, der sich in den Kopf gesetzt hat, endlich frei zu sein. Endlich das zu machen, was er will. Der sich in den Kopf gesetzt hat, sich zu befreien vom Mief des Vaterhauses. Der sagt, ich habe doch Mittel, die stehen mir zu, er fordert sie ein. Und die Geschichte ist so interessant, wenn wir so die Predigten und Geschichten, die Jesus erzählt, lesen, da gibt es so vieles zwischen den Zeilen. Muss man mitsehen, mitlesen. Eigentlich würden wir erwarten, dass Jesus erzählt, dass der gute Vater, der konfrontiert mit dem Wunsch, wird mit dem Wunsch des jüngeren Sohnes, der fordert, dass er ihm gibt, was ihm zusteht, dass dieser Vater Bescheid weiß. Und dass er ihm sagt, Junge, weil ich dich lieb habe, bekommst du es nicht. Ich weiß genau, was passieren wird. Ich will doch nicht dazu beitragen, dass du dich selbst zerstörst. Das würden wir erwarten. Aber Jesus erzählt die Geschichte anders. Jesus erzählt die Geschichte so, dass der Vater ihm gibt, was er fordert, obwohl zwischen den Zeilen steht, dass es ihm gar nicht zusteht. Und wisst ihr was? Diese Geschichte ist unsere Geschichte. Diese Geschichte erzählt, wie Gott ist. Und diese Geschichte erzählt, wie ich bin und wie du bist. Wir wissen, dass nur durch die Gnade Gottes und nur durch seine Macht unser Herzschlag erhalten bleibt. Und wir freuen uns darüber. Aber lieber Gott, warum tust du das auch mit dem, der gerade ein Kind entführt hat? Warum bleibt sein Herz nicht stehen? Warum gibst du ihm Leben weiter? Können wir das begreifen? Die Botschaft lautet, Gott gibt jedem. Und er will, dass das, was wir ihm geben, dass wir das richtig verwenden. Unsere Lebenszeit, unsere Kraft, unseren Einfluss, all das, was er uns gibt. Die Geschichte vom jüngeren Sohn ist die Geschichte eines Menschen, der bis zum tiefsten Punkt kommt, der die ganze Zeit in Freude schwelgt, weil er meint, er hat so viele Freunde. Aber am Tiefpunkt entdeckt er, dass es keine gibt. Denn niemand ist mehr vorhanden. Niemand. Und da erinnert er sich, es gibt doch einen, der ihn wirklich geliebt hat. Aber erst jetzt begreift er das. Das ist der Vater. Der hat ihn selbstlos geliebt und er hat ihn losgelassen. Und ich habe ihm solch ein Unrecht getan. Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor ihm. Ich bin nicht mehr wert, sein Sohn zu sein. Aber der letzte Tagelöhner bei meinem Vater hat es besser. Ich mach mich auf. Wenn dieser Vater nicht ein gütiger Vater gewesen wäre, wäre der Sohn aufgrund seines eigenen Stolzes unterwegs geblieben und zugrunde gegangen. Aber er geht nach Hause. Und zwischen den Zeilen lesen wir wieder, wie oft dieser Vater schon da stand und wartete, wann kommt endlich dieser Augenblick, wo der Sohn kommt. Und endlich ist es soweit. Und der Sohn kommt nach Hause. Und der Vater entdeckt ihn am Horizont, vor jedem anderen, mit seinen Augen der Liebe. Und er läuft ihm entgegen. Und bevor der Sohn überhaupt etwas sagen kann, in diesem runtergekommenen Zustand, landet er in den Armen des Vaters. So ist Gott. Und du zweifelst, wie er dich aufnimmt, wenn du runtergekommen bist, dann denk darüber nach. Und er landet in den Armen des Vaters, bevor er überhaupt etwas sagen konnte. Aber er sagt es auch. Es ist doch wichtig, dass er bekennt. Denn dadurch geschieht Vergebung. Und der Vater hat kein Wort des Vorwurfs übrig. Oder ich hab's gewusst. Oder du musst dich noch bewähren. Sondern er hat nur eines im Sinn. Herr mit dem besten Kleid. Großes Fest. Große Freude. Denn die Begründung lautet in Lukas 15, dieser mein Sohn, der war tot und ist lebendig geworden. Wir feiern Auferstehung. Was für ein Fest. Manchmal, wenn Menschen sich bekehren, vielleicht sind es unsere eigenen Kinder, die sich entscheiden für Jesus. Und da fragen wir uns, haben sie das verstanden? Meinen sie das ehrlich? Woran erkennt man, ob jemand sich wirklich bekehrt hat? Jesus beantwortet die Frage und er sagt, wenn jemand zum Vater zurückgekommen ist, dann ist er auferstanden. Es geht nicht um Vollkommenheit, es geht darum, dass er zurückgekehrt ist. Es geht darum, dass er eingesehen hat. Es geht darum, dass er angenommen hat, dass er begnadigt ist. Und spätestens an dieser Stelle endet für viele das Thema Gnade. Aber wenn ich mit Menschen, die die Bibel noch nicht kennen, diese Geschichte lese, dann stelle ich jedem dieselbe Frage. Und die Frage lautet für mich, wie lange bleibt der jüngere Sohn zu Hause, nachdem er zurückgekehrt ist und angenommen wurde? Und auf diese Frage gibt es immer nur eine Antwort. Und die Antwort lautet, von Menschen, die Gott noch nicht so gut kennen schon, für immer. Und ich frage zurück, wieso? Und die Antwort lautet, weil es die größte Dummheit wäre, diese Liebe, diese Gnade, diese Barmherzigkeit, diese Selbstlosigkeit noch einmal zurückzuweisen. Genau dasselbe sagt auch der Apostel Paulus, wenn er im Römerbrief im 6. Kapitel die Frage stellt, sollen wir denn sündigen, damit die Gnade noch mächtiger wird? Und da steht schon in der Frage die Antwort drin. Was für ein Unsinn. Wir merken in dieser Geschichte die geheime Gnade, die zunächst verborgene. Sie ist offenbar in Jesus Christus. Es ist aber auch die erziehende Gnade. Denn in Titus 2, Vers 12 heißt es, und diese Gnade nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen, den weltlichen Begierden, und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Mit anderen Worten, diese Begnadigung hat den jüngeren Sohn verändert. Diese Liebe Gottes hat ihn mehr in die Pflicht genommen als alles andere. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, die einzige Macht, die unser Leben verändern kann, die uns in die Pflicht nehmen kann, ist das Bewusstsein der Liebe Gottes. Und wenn uns diese Barmherzigkeit Gottes nicht verändern kann, dann verändert uns nichts. Wenn wir nicht zulassen, dass sie uns verändert. Und diese Barmherzigkeit Gottes nimmt uns auch in die Pflicht, anderen gegenüber barmherzig zu sein, vergebungsbereit zu sein, uns zu erinnern, wie uns vergeben wurde, uns Gnade widerfahren ist, obwohl wir es in keiner Weise verdient haben. Aber es gibt noch einen vierten Aspekt, den ich mit euch lesen möchte, in Titus 2, Vers 13 und 14, und da heißt es, und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Die Gnade Gottes, das Thema Gnade bleibt nicht bei der Vergebung stehen. Für viele ist Gnade Freispruch. In der Heiligen Schrift wird deutlich, Gnade ist viel mehr als das. Nicht nur Freispruch. Gnade bedeutet auch Erziehung. Sie nimmt uns in die Pflicht, sie erzieht uns, so steht es wörtlich im griechischen Text. Aber sie verändert uns auch, vollendet uns auch, bereitet uns vor auf die Wiederkunft. Denn es steht im Vers 13 und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ich war wahrscheinlich so in der 8. Klasse und es waren viele Kinder in der 8. Klasse und es herrschten damals raue Sitten bei uns. In der großen Pause gab es nicht selten Prügeleien zwischen den Jungs. Und einer stand dann am Fenster Schmiere. Es war eine große Pause. Wir wussten, es kommt der Matheunterricht, der Mathelehrer, ein sehr strenger Mann, unser Klassenlehrer. Jeder hatte Angst vor ihm. Aber in der großen Pause gab es wieder mal eine große Rauferei. Und einer stand dort, Schmiere, und sollte Bescheid sagen, wenn er kommt. Dieser jemand hat aber seine Aufgabe vernachlässigt. Er war so fasziniert von den Szenen, die er da gesehen hat. Er war so abgelenkt und plötzlich schaut er raus und ruft nur noch ganz laut, er kommt. Im nächsten Augenblick öffnet sich die Klassentür und der Lehrer stand in diesem Chaos drin und rief laut, nein, er ist schon da. Und dann gab es was. Ich habe manchmal den Eindruck, oder besser gesagt, ich möchte nicht, dass es uns so ergeht. Wir wissen, dass er kommt. Ich gebe zu, dass die Pause lang ist. Aber es ist nur eine Pause. Es ist die große Pause. Möchten wir noch schnell was ganz anderes machen? Oder erfüllt uns die selige Hoffnung und die Erwartung unseres Herrn Jesus Christus? Ist das für uns das Zentrale? Ist diese Hoffnung das, was uns Kraft gibt im Alltag, wenn unsere Kehle zugeschnürt wird von Problemen oder wenn wir versucht werden von irgendwelchen Dingen, von denen wir genau wissen, dass sie falsch sind? Gott möchte sich ein Volk des Eigentums erwählen. Dieser Begriff Volk des Eigentums ist etwas Besonderes. Wollen wir was Besonderes sein? Oder betonen wir sind nichts Besonderes. Natürlich sollen wir nicht stolz sein. Aber wollen wir zu den übrigen gehören? Im Neuen Testament heißen sie so. Wollen wir Volk Gottes sein? Gereinigt und zubereitet, ausgerechnet durch seine Gnade zu guten Werken? Gnade und gute Werke beißen sich nicht, wenn die guten Werke nicht die Grundlage der Erlösung sind, sondern gerade durch die Gnade kommen sie hervor. Es war im Jahr 1995, manch einer von euch war vielleicht auch dort, es war die zweite Generalkonferenz unserer Freikirche in Europa oder außerhalb Nordamerikas in Utrecht, war auch dabei mit meiner Familie und es war ein großes Treffen nach der Öffnung Europas und nach dem Fall der Mauer zum ersten Mal. 35.000 Geschwister aus allen Teilen der Welt zusammen. Und neben uns saß ein ganz, ganz altes, reizendes Ehepaar aus den Vereinigten Staaten. Wir haben uns kurz kennengelernt. Und am nächsten Tag, als wir wieder in diesen großen Saal reinströmten und dann gesucht haben, wo wir einen Platz finden und endlich einen Platz gefunden haben und uns hinsetzten, saßen wir wieder neben ihnen. Das war lustig. Und dann haben wir einander gesagt, jetzt müssen wir uns kennenlernen. Dann haben wir ein bisschen einander erzählt in der Pause. Und dann sagte mir diese reizende alte Dame mit einem Augenzwinkern, frag mal meinen Mann, er ist ein berühmter Mensch. Ich schaute sie an, ich wusste nicht, was sie meint. Und ich schaute ihn an und er winkte ab, lass das. Aber sie hat meine Neugierde geweckt. Und dann sagte ich ihm also, was meint deine Frau? Warum bist du ein berühmter Mensch? Und dann wurde er ganz ernst und er sagte, naja, sie meint etwas Bestimmtes. Und dann sagt er folgende Satz. Ich bin ein Überlebender der Titanic. Mit 5 Jahren landete er in einem dieser Rettungsboote, wo 705 Leute in jener kalten Nacht im Atlantik gerettet wurden und 1502 starben. Und mir ging ein Schauer runter und ich schaute ihn an und fragte ihn wirklich, sag mir bitte, wie war es wirklich? Ich hatte 1000 Bilder im Kopf und was ich gelesen und gehört habe. Und dann schaut er mich an und macht eine große Pause und dann sagt er, ja, ich kann dir eines sagen, es war ganz anders. Und dann sagt er, weißt du, wir saßen in diesen Booten, überfüllten Booten. Es war fürchterlich kalt, ich hatte große Angst. Und vor uns dieses große, schöne, beleuchtete Schiff und laute Musik. Und dann entfernten wir uns von dem Schiff und immer noch war alles so hell und es war auch zum Teil neblig. Und dann sah ich, wie das Schiff anfing zu kippen. Dieses riesige Schiff und dann gab es furchtbare Geräusche. Und dann kippte es und vor unseren Augen versank es. Und er sagt, es sind nicht die Bilder, die ich nicht so schnell vergessen konnte, sondern etwas anderes. Es sind die Schreckensschreie der Menschen, die mich in all den Jahrzehnten begleiten, die ich in der Nacht immer wieder höre. Liebe Gemeinde, am 13. April 1912, dort in dem Hafen in England, wo die Titanic ausgelaufen war Richtung New York, war eine große Menschenmenge am Pier. Und 2 große Tafeln aufgestellt. Auf der einen Tafel stand in großen Buchstaben von weit zu lesen, bekannt als gerettet. Und viele Namen darunter. Und auf der anderen Seite eine Tafel mit dem Buchstaben bekannt als verloren. Und noch viel mehr Namen darunter. Und davor Menschen, die sich gegenseitig schubsten und traten, weil jeder sehen wollte, wo seine Angehörigen oder Freunde, auf welcher Seite sie sind. Und das erinnert mich sehr stark an das, was Jesus erzählt hat, wenn er wiederkommt. 2 werden in einem Bett schlafen, der eine wird aufgenommen, der andere zurückgelassen werden. 2 werden auf dem Feld arbeiten, der eine wird aufgenommen, der andere zurückgelassen werden. Wo werde ich sein? Wo wirst du sein? Auf welcher Seite? Wo wird dein Sohn sein? Meine Tochter? Dein Ehepartner, der Vater, die Schwester, der Bruder, neben dem ich immer in der Sabbatschule saß. Ich bin so froh, dass ich heute Morgen euch sagen darf, noch ist Gnadenzeit. Ich bin so froh, dass ich sagen darf, die Gnade ist mächtiger als die Sünde. Ich bin so froh, dass ich sagen darf, sie ist mächtig genug, jeden von uns zu erziehen, in die Pflicht zu nehmen, im positiven Sinne. Und ich bin so froh, sagen zu können, dass diese Gnade Gottes auch in der Lage ist, uns vorzubereiten und zu vollenden für seinen Tag. Und auch unsere Lieben. Dafür danken wir ihm. Amen.